Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung. Es ist Dienstag, der 19. August. Heute Schwerpunkt im Rabe Info: der Umgang mit Veranstaltungen im Kontext Palästinas, Israels und der Uni Bern sorgen bei einigen Studierenden für Besorgnis. Studierende fordern eine Erklärung von der Universitätsleitung in einem offenen Brief. Zu Gast sind zwei der VerfasserInnen. Und dann der Film Fiume o Morte behandelt eine historische Begebenheit, doch wirft auch die Frage auf, wie mit Geschichte umgehen.
I've seen a lot of black and white stories about history and I don't think they
Er habe viele schwarz-weiße Erzählungen über Geschichte gesehen und er glaube nicht, dass diese etwas Gutes bewirken würden. Und am Mikrofon durch die Sendung ist Simon Keller heute am Begleiten.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit den Nachrichten aus dem Ausland. Nachrichtenagenturen sowie Al Jazeera berichten übereinstimmend, dass die Hamas dem neuesten Vorschlag für eine Waffenruhe in Gaza zustimmen würden. Ursi Grimm.
Der neue Vorschlag sieht ägyptischen Regierungskreisen zufolge eine 60-tägige Unterbrechung der Kämpfe vor. In dieser Zeit sollen palästinensische Gefangene im Gegenzug für die Freilassung der Hälfte der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln ausgetauscht werden. Der Plan basiert auf einer früheren US-Initiative, die ähnliche Bedingungen enthielt. Israel lehne diesen Vorschlag ab und bestehe gemäß Benjamin Netanyahu auf der vollständigen Zerschlagung der Hamas. Der Streik in Tel Aviv dauert seit Sonntagmorgen an. Er ist zu einer der größten Solidaritätskundgebungen in Israel seit Beginn des Krieges angewachsen.
Amnesty International kritisiert per Medienmitteilung die gezielte Politik der Aushungerung durch Israel.
Berichte von Hungernden aus Gaza unterstrichen die wiederholten Erkenntnisse von Amnesty International. Die tödliche Kombination aus Hunger und Krankheit sei kein bedauerlicher Nebeneffekt der israelischen Militäroperationen. Es sei das beabsichtigte Ergebnis von Plänen und Strategien, die Israel in den letzten 22 Monaten entwickelt und umgesetzt habe, um den PalästinenserInnen in Gaza Lebensbedingungen aufzuerlegen, die auf ihre physische Zerstörung abzielten. Dies sei Teil des anhaltenden Völkermords Israels an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Die israelischen Behörden hätten die Bedingungen noch weiter verschärft, indem sie die Arbeit der meisten großen humanitären Organisationen und UNO-Einrichtungen in Gaza behinderten. Dies durch die wiederholte Ablehnung ihrer Anträge auf Einfuhr lebensrettender Hilfsgüter nach Gaza sowie der Einführung neuer Vorschriften für die Registrierung internationaler Nichtregierungsorganisationen. Diese untersagten diesen Organisationen die Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten vollständig.
Nach Washington. Bei den Gesprächen zwischen US-Präsident Trump, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und den europäischen Verbündeten geht es um Folgetreffen, Sicherheitsgarantien und Waffenruhen.
Es berichtet der Deutschlandfunk. Trump habe ein Treffen zwischen Zelensky und Putin in Aussicht gestellt. Putins außenpolitischer Berater erklärte aber lediglich, es sollten Verhandlungen auf höherer Ebene als bislang geführt werden. Zudem war die Rede von Sicherheitsgarantien. Im Fall der Ukraine sind zwei Varianten denkbar. Die erste sind Zusicherungen nach dem Vorbild von Artikel 5 des NATO-Vertrages. Dieser besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle Vertragsstaaten gewertet wird. Sicher ist, einen NATO-Beitritt der Ukraine lehnt Trump ausdrücklich ab. Die zweite Variante wären Friedenstruppen für die Ukraine. NATO-Generalsekretär Rutte, Merz und auch Trump ließen zuletzt aber noch offen, wie genau eine solche Truppe aussehen könnte. Das russische Außenministerium erklärte, es werde keine Truppen aus NATO-Staaten zur Friedenssicherung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine akzeptieren. Bei solch einem Szenario drohe eine weitere Eskalation. Trump hatte zuletzt zuletzt Forderungen Russlands für eine Friedenslösung übernommen, wie der Verzicht auf den Donbass und die Halbinsel Krim. Selenskyj verwies auf die ukrainische Verfassung, diese lasse keinen Verzicht auf Gebiete oder den Tausch von Land zu. Bundeskanzler Merz plädierte erneut für eine sofortige Feuerpause und forderte von Trump Druck auf Russland. Trump betonte jedoch, man könne an einem Deal arbeiten, während gekämpft werde.
In die Schweiz. Die Abstimmung vom 28. September über die Abschaffung des Eigenmietwerts ist für den Hauseigentümerverband die wichtigste Abstimmung seit langem.
1999, 2004 und 2012 scheiterten Vorlagen zur Abschaffung oder Reduktion dieser Steuer an der Urne. Darüber berichtet die Zeitung Der Bund. Nun hat der Hauseigentümerverband 7 Millionen Franken in die Abstimmungskampagne investiert. Die Gegnerinnenschaft verfügt lediglich über 350.000 Franken für ihre Kampagne. Der Bund zitiert einen Politexperten, der feststellt, dass gemessen an den Milliarden Franken an Nutzen, die die Abschaffung des Eigenmietwertes den HauseigentümerInnen bringt, die 7 Millionen Franken wenig Geld seien. Zudem gäbe es in der breiten Bevölkerung eine Grundsympathie für die Abschaffung des Eigenmietwerts. Die Aufklärung über die problematischen Nebenwirkungen der Abschaffung sei hingegen wesentlich anspruchsvoller. Umso wichtiger wäre es für die Gegnerinnenschaft, ein substanzielles Budget zu haben. Doch sei der Mieterverband lange in Deckung geblieben, habe Sympathien für die Abschaffung gezeigt und den Aufbau einer finanzstarken Kampagne verpasst.
Und nach Bern?
Der mit 60.000 Franken dotierte Bürgi-Willert-Preis 2025 geht zu gleichen Teilen an die Tanzpädagogin und Choreografin Susanne Schneider und den Verein Sleeper. Der Preis würdigt das Schaffen von Susanne Schneider für ihre Arbeit für Menschen mit Einschränkungen im Rahmen des Vereins Beweggrund. Zudem würdigt der Preis das Engagement für obdachlose Menschen des Vereins Sleeper mit der vor 44 Jahren gegründeten Notschlafstelle.
Das waren die Nachrichten des Tages, Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch kühlt es ab, die Temperaturen liegen morgen bei 22 Grad, es wird bewölkt und regnerisch mit vereinzelten Gewittern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Juni sorgte die Universität Bern für Empörung. Für die Veranstaltung von Amnesty International mit UNO-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese musste kurzfristig ein anderer Ort gefunden werden. Denn die Universität Bern zog die Bewilligung der Räumlichkeiten für die Veranstaltung zurück. Die Begründung, die, Zitat, Ausgewogenheit der Veranstaltung sei nicht gewährleistet gewesen. Die Universität geriet in Kritik. In einem Statement distanzierten sich einige AkademikerInnen der Universität Bern von der Entscheidung der Uni im Anschluss der Veranstaltung. Die Gruppe Students for Palestine Bern lancierte daraufhin eine Petition. Gefordert werden eine Erklärung und die Achtung von Menschenrechten. Eine Erklärung fordern jetzt auch Studierende in einem erneuten Schreiben an die Universitätsleitung. Verfasst wurde der Brief vom Sozialdemokratischen Forum Uni Bern, den Jungen Grünen Uni Bern, dem Feministischen Hochschulkollektiv Bern sowie der Juso Stadt Bern. Marc Lederach und David Rietzer haben mitverfasst. Marc Lederach ist Mitglied des Sozialdemokratischen Forums an der Uni Bern und ist im Studierendenrat. David Rietzer ist ebenso Mitglied des Sozialdemokratischen Forums und Vorstandsmitglied der Juso Stadt Bern. Beide sind heute hier live im Studio. Wir reden in den nächsten Minuten über das Anliegen der Studierenden und die Verantwortung der Universität Bern. Vielen Dank, seid ihr beide hier. David Rietzer, der offene Brief wurde am Sonntagabend veröffentlicht. Die Veranstaltung ist schon mehrere Monate her. Ende Juni hat sie stattgefunden. Warum richtet sich das Schreiben zum jetzigen Zeitpunkt an die Universitätsleitung?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Man muss sagen, die Sommerpause neigt sich jetzt langsam aber sicher dem Ende zu und die universitären Betriebe fangen wieder an zu laufen. Und wir wollen eigentlich gerade jetzt mit dieser sehr wichtigen Debatte ins neue Semester starten, sodass sich die Universitätsleitung auch der Diskussion nicht entziehen kann.
Soll also Thema bleiben an der Universität. Sie schreiben im Brief, dass Sie von der Entscheidung der Universität überrascht und besorgt seien. Marc Lederach, was ist denn das Kernanliegen dieses Briefes?
Uns geht es hauptsächlich darum, dass jetzt auch im Nachhinein diese Raumentzugsbewilligung aufgearbeitet wird. Und wir fordern, dass sich die Universität Bern konsequent am Völkerrecht und an Menschenrechten orientiert, auch wenn das politisch manchmal vielleicht schwierig ist im aktuellen Diskurs und dass dabei auch verantwortliche Akteure für Völkerrechtsverstöße klar benannt werden. Konkret fordern wir eine transparente Erklärung und möchten besser verstehen, wie die Uni zu ihrem Entscheid gelangt ist und fordern dabei eben auch, dass die Uni Grundrechte nicht unverhältnismäßig einschränkt, denn dafür müsste ein öffentliches Interesse bestehen und der Eingriff muss verhältnismäßig sein. Beides ist aus unserer Sicht hierbei nicht gegeben. Und genau, wir möchten dann auch gegebenenfalls halt eine Entschuldigung an die Veranstaltenden und wünschen uns generell eine Universität Bern, an der öffentliche Diskurse gefördert werden und nicht eingeschränkt.
Wir kommen nachher auf das Thema der Ausgewogenheit nochmal zurück. Zuerst möchte ich aber gerne das Thema Universität als Ort von politischen Debatten ansprechen. Was bedeutet denn die Universität in diesem Kontext? Ihr schreibt in diesem Brief, dass die Universität Bern als öffentlich-rechtliche Institution eine besondere Rolle habe, nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im politischen Diskurs. Was ist damit gemeint?
Die Universität Bern hat konkret die Verantwortung, Erkenntnisse, Überzeugungen und Meinungen, die fundiert sind, ineinander zum Austausch zu bringen. Sie bildet die Entscheidungsträgerinnen in der Wissenschaft, in der Politik und teilweise auch in der Wirtschaft aus. Und es ist uns dabei wichtig, dass eben Debatten gefördert werden und nicht eingeschränkt. Die Universität ist oftmals auch ein Labor, um gesellschaftliche Ideen und Diskurse zu führen, die es schwer haben in der Gesellschaft. Historisch betrachtet haben Universitäten auch immer eine wichtige Rolle gespielt bei gesellschaftlichen Veränderungen. All diese Faktoren sind aus unserer Sicht relevant und es ist uns auch wichtig, darauf hinzuweisen, eben als öffentlich-rechtliche Anstalt ist die Uni auch an die Versammlungs- und Meinungsfreiheit gebunden. Es ist nicht ein privater Verein.
Jetzt hat die Universität Bern auf Anfrage geantwortet, dass sie sich sehr wohl bewusst seien des Themas des Palästinas-Konflikts. Es sei ein politisch und emotional aufgeladenes Thema, es polarisiere enorm. Und die Universität Bern stehe seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober unter besonderer Beobachtung. Jede Veranstaltung in diesem Bereich könne, wenn sie als einseitig Partei einnehmend oder als Plattform für eine Seite in Konflikt wahrgenommen werde, heftige Reaktionen auslösen, so die Uni Bern. Deshalb habe die Universität ab 2023 beschlossen, dass nur universitär organisierte Veranstaltungen zu diesem Thema durchgeführt werden dürften. In diesem Sinne seien auch andere Veranstaltungsanfragen wie jene des israelischen Botschafts konsequent abgelehnt worden. Die Universität Bern hat also auch Sicherheitsbedenken. Versteht ihr dieses Anliegen der Universität oder diese Bedenken?
Ja, also man muss schon sagen, die Sicherheitsbedenken sind sicher berechtigt und wir sind auch froh, dass die Universität diese Bedenken in die Entscheidung mit einbezieht. Aber man muss schon klar sagen, die Uni hat gerade als öffentlich-rechtliche Organisation auch andere Möglichkeiten, diesen Sicherheitsbedenken angemessen Rechnung zu tragen, ohne dabei eben die Grundrechte, wir haben es gehört, auf Meinungsäußerungsfreiheit und Versammlungsfreiheit einzuschränken. Außerdem wirken solche Veranstaltungen auch dialogfördernd und aufklärend und damit eigentlich zu einem gewissen Grad auch präventiv.
Die Veranstaltung wurde auch damit begründet, dass sie nicht ausgewogen gewesen sei. Die Universität hat das auch in ihrer Medienmitteilung damals so veröffentlicht, dass das ein Kriterium gewesen sei. Amnesty habe das Konzept auf Nachfrage auch nicht nochmal überarbeitet. Was kritisiert ihr an diesem Begriff der Ausgewogenheit? Der ist nämlich auch zentral in diesem Brief.
Uns ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir einerseits nicht einverstanden sind damit, wie die Universität Bern begründet hat, dass die Veranstaltung unausgewogen sei. Namentlich wurde dabei nur auf etwa 5 X-Beiträge verwiesen. Zwei davon stammen, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom Hillel Neuer, von UN Watch, einer pro-israelischen NGO. Er fordert beispielsweise auch Sanktionen gegen Vertreterinnen des ICC. Dabei sieht man auch, aus welcher Ecke das ungefähr kommt. Es ist wichtig, dass sich die Universität Bern bei solchen Entscheidungen auf Wissenschaftlerinnen und entsprechende Fachorganisationen abstützt, die auch das notwendige Differenzierungsvermögen mitbringen, um dann solche Urteile zu fällen. Und an der Universität Bern gibt es ja auch Völkerrechtsexpertinnen, es gibt auch Expertinnen für Antisemitismus und andere Fachbereiche. Und die uns zugänglichen Informationen legen den Schluss nahe, dass hier zu wenig auf diese Expertise zurückgegriffen wurde, sondern dass das jemand von der Univerwaltung einfach ziemlich rasch durchgeführt hat. Wichtig ist es uns dabei auch darauf hinzuweisen, dass es eine Erklärung gibt von 94 Völkerrechtlerinnen, die bereits im März verfasst wurde. Darunter sind auch mehrere Schweizer ProfessorInnen, die kritisiert haben, dass es in Deutschland Versuche gab, Francesca Albanese zum Schweigen zu bringen, und das ungeachtet, ob man ihren Analysen zustimme oder früher vielleicht auch problematische Äußerungen. Es geht uns hier dabei nicht darum, dass wir Francesca Albanese als Person verteidigen oder alles gutheißen, was sie sagt. Man darf und soll Kritik an ihr üben. Das tun wir teilweise im offenen Schreiben auch wenn wir das nur kurz umreißen. Uns geht es wirklich darum, dass es wichtig ist, dass eine UN-Sonderberichterstatterin, die ihre Arbeit tun muss und tun kann und für Völkerrechtsverstöße in den palästinensischen Gebieten und Menschenrechtsverletzungen zuständig ist, die Expertise mitbringt, diese eben auch einbringen kann. Und dabei ist es uns auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass aus rechtlicher Sicht Ausgewogenheit kein öffentliches Interesse ist.
Wie meinen Sie, können Sie das ausführen, Ausgewogenheit als nicht öffentliches Interesse?
Ja, damit ist vor allem gemeint, dass es geht um die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die eingeschränkt werden. Und da ist es eine Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und der Einschränkung der Meinungsfreiheit und also der Meinungsfreiheit als solches. Und das muss das öffentliche Interesse stärker wiegen. Und eben, wie bereits gesagt, Ausgewogenheit zählt nicht zu den öffentlichen Interessen. Also ist das schon mal aus juristischer Sicht eine problematische Analyse der Universität Bern. Und dazu kommt, dass auch, wenn man zum Schluss kommt, dass es man die Meinungsfreiheit etwas einschränken muss, das mildestmögliche Mittel zur Verfügung steht und gewählt mitten muss. Es gibt auch von der Universität Genf ein kürzliches Gericht, also dort gab es auch teilweise kontroverse Debatten. Es gibt ein Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht des Kantons Genfs, wo auch ganz klar festgestellt wird, dass es eine Einzelfallbeurteilung braucht, ob etwa Kritik an der israelischen Regierung betrieben wird oder ein Fall von Antisemitismus vorliegt. Wir schützen uns einfach auf die uns verfügbaren Informationen, wo das nicht so gemacht wurde. Und man hätte auch darauf hinweisen können, dass diskriminierende Äußerungen zu unterlassen sind und je nachdem, wenn das trotzdem der Fall gewesen wäre, den Rechtsweg beschreiten können. Das wäre ein milderes Mittel gewesen. Aber vielleicht ist es wichtig, aber auch zu bedenken, Amnesty International hat das Ganze organisiert, eine Organisation, die sich gegen Diskriminierung einsetzt und auch dagegen, dass etwa jüdische und palästinensische Menschen gegeneinander ausgespielt werden.
Genau, Kritik wurde auch an der Veranstaltung von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf den Rückzug der Bewilligung ausgedrückt. Jetzt bleibt ihr nicht nur bei diesem offenen Brief, sondern ihr möchtet auch weitere Schritte planen, eine Motion mit dem Titel «Palästina, das Völkerrecht und die Universität Bern» werden nächste Woche im Studierendenrat besprochen. David Dresse, Sie waren Motionärin. Was sind denn die Hauptanliegen dieser Motion?
Ja, die Motion besteht aus insgesamt 5 Forderungen und sie will unter anderem, dass sich die Unileitung öffentlich klar für die Einhaltung des Völkerrechts positioniert und auch entsprechende Völkerrechtsverbrechen benennt und öffentlich verurteilt. Dabei fordern wir, dass sich die Unileitung maßgeblich an Einschätzungen des Internationalen Gerichtshofs, des Internationalen Strafgerichtshofs sowie an der Expertise von VölkerrechtsexpertInnen, GenozidforscherInnen und Menschenrechtsorganisationen orientiert. Hier besteht nämlich ein sehr breiter Konsens darüber, dass das Vorgehen der israelischen Regierung in Palästina klar völkerrechtswidrig ist und dass man auch von einem Genozid an der palästinensischen Bevölkerung sprechen kann.
Wie viel Gewicht hat denn ein solches hochschulpolitisches Instrument?
Ja, es ist schon wichtig zu betonen, dass das nur ein Instrument von vielen ist, das wir jetzt gewählt haben, um Druck auf die Unileitung auszuüben und auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber man kann sicher sagen, dass es hilft, wenn die studentische Vertretung hinter diesen Positionen, die in der Motion festgelegt sind, steht. Aber wie gesagt, die anderen Instrumente sollten dabei nicht zu kurz kommen.
Die Universität Bern hat gegenüber Rabe Info auch gesagt, dass Veranstaltungen zu diesem Thema geplant seien. Die Frage an euch, was erhofft ihr als Studierende euch denn von der Universitätsleitung durch das Schreiben?
Ja, ich glaube, man muss schon sagen, dass viele Studierende nach der Entscheidung, die Bewilligung für das Amnesty-Event zu entziehen, sehr empört und irritiert waren. Und deshalb fordern wir jetzt eigentlich konkret, wie schon angetönt, eine transparente Aufklärung des Vorfalls. Und wir haben die Universität auch zu einem konstruktiven Gespräch eingeladen und wären sehr froh, wenn wir das so in dieser Form durchführen könnten.
Und welche weiteren Schritte sind noch weiterhin geplant, hochschulpolitisch?
Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Uns ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auch noch eine Motion planen, die mehr Lehrveranstaltungen, Workshops und auch Panels zum Themenkomplex Israel-Palästina und im Allgemeinen zu Fragen von Völkerrecht und Menschenrechtsverstößen, konkret könnte man hier etwa die Ukraine, den Sudan oder auch den Kongo nennen, durchzuführen und anzubieten. Hierbei sollte natürlich die Studierendenschaft der Universität Bern, die SUB, auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Dabei sind wir auch gewählt, bei Veranstaltungen mitzuorganisieren. Dabei ist es uns einfach sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es keine False Balance gibt zwischen völkerrechtskonformen und völkerrechtswidrigen Positionen. Es ist nicht eine Arena-Sendung, wo man den israelischen Botschafter hat und dann noch den palästinensischen Diplomaten, die dann miteinander debattieren lässt, sondern hier geht es wirklich darum, eben diese Expertise auch von Expertinnen ins Zentrum zu nehmen und natürlich eben auch direkt betroffene Personen einzubinden, die davon betroffen sind, die auch an der Uni Bern forschen und studieren und die sich oftmals auch alleingelassen fühlen mit ihren Ängsten. Und es ist sehr wichtig, sich dabei auch nicht gegeneinander auszuspielen. Das ist uns wirklich auch wichtig. Dazu gehört eben auch Unterstützung für Forschende und Studierende aus Gaza, die man massiv ausbauen müsste, etwa wenn man bedenkt, dass aufgrund des Genozids sämtliche Universitäten zerstört wurden. Man spricht auch von einem Scholasticide und diese Menschen keine Möglichkeit mehr haben, an Bildung heranzugelangen. Man könnte Online-Bildungsformate starten, wenn das möglich ist, jene, die Internetzugang haben, das ermöglichen. Einige palästinensische Forschende und Studierende konnten nach Ägypten gehen und befinden sich jetzt dort. Sie brauchen dringend Anschlusslösungen. Es ist auch so, dass man wissen muss, dass das teilweise bisher zu wenig stark erfolgt ist. Die WOZ hat etwa auch einmal einen guten Artikel darüber geschrieben. Alle diese Dinge könnte die Universität tun, auch das Wissen, das droht zu verloren zu gehen, wenn so viel Infrastruktur zerstört wird, auch wissenschaftliche Art, das zu schützen. Da steht auch die Universität Bern in der Verantwortung. Sie hat das auch getan, hat etwa eine Ehrendoktorwürde verliehen einer iranischen Wissenschaftlerin und Aktivistin, die im Gefängnis sitzt, oder im Falle der Ukraine gezeigt, dass sie das sehr wohl kann. Dasselbe wünschen wir uns hier. Und darüber hinaus eben auch universelle Solidarität mit Wissenschaftlerinnen weltweit. Dazu gehört etwa auch, dass man den Lehrstuhl für Mongolisch und Tibetisch nicht aufhebt, sondern dort darauf achtet, dass das weitergehen kann. Und auch israelische Forschende, die kritisch sind, die ihre Regierung kritisieren, die einen Geiseldeal fordern und ein gewähltes Ende der Gewalt einstehen und für gleiche Rechte für Israels und PalästinenserInnen, diese müsste man auch stärker unterstützen und da sehen wir auch Handlungsbedarf.
Eine vollumfängliche Unterstützung von Personen, die betroffen sind von völkerrechtswidrigen Handlungen durch gewisse Staaten.
Genau, vielleicht noch als letzter Punkt. Vieles wurde eben auch schon genannt. Es gibt einen Mix an Vielzahl von Möglichkeiten, was wir tun möchten und tun können. Uns ist es auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, antipalästinensischer Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit generell sind auch große Probleme. Da geht es jetzt eher hier um die Schweiz als solches. Und dort werden direkt Betroffene auch oftmals alleingelassen. Diese Probleme machen auch von der Universität Bern nicht Halt und anderen Universitäten. Und da wünschen wir uns auch, dass es dort mehr Präventivarbeit gibt und halt auch Workshops dazu, Lernveranstaltungen. Und auch dort wünschen wir uns ein größeres Angebot. Bisher gab es nur wenige Anlässe zu diesen Themen.
Vielen Dank, Marc Lederach und David Ritze, dass ihr hier wart.
Vielen Dank.
Das waren Marc Lederach, Mitglied des Sozialdemokratischen Forums an der Uni Bern und im Studierendenrat der Uni Bern, sowie David Rietzer, Mitglied des Sozialdemokratischen Forums und Vorstandsmitglied der JUSO Stadt Bern. Sie haben am offenen Brief an die Universität mitgearbeitet. Getragen wird das Schreiben von dem Sozialdemokratischen Forum Uni Bern, den Jungen Grünen, Uni Bern, dem feministischen Hochschulkollektiv Bern sowie der JUSO Stadt Bern. Die Universität Bern hat ebenso Stellung genommen zum offenen Brief. Die ganze Stellungnahme findet sich auf unserer Webseite. Wir lesen einen Ausschnitt davon jetzt.
Die Universität Bern nehme die Kritik an der Entscheidung der Universitätsleitung zum Rückzug der Bewilligung der geplanten Veranstaltung von Amnesty International mit Frau Francesca Albanese zur Kenntnis. Sie verstehe die Enttäuschung, die der Entscheid der Universitätsleitung ausgelöst habe. In der gegenwärtigen aufgeheizten Stimmung und vor dem Hintergrund einer polarisierten Welt werde potenziell jede Entscheidung der Universität in diesem Kontext als Parteinahme für oder gegen eine Seite in diesem Konflikt wahrgenommen. Die Universität Bern habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht. Die Universität Bern sei sich bewusst gewesen, dass unterschiedliche Interessen auf dem Spiel stünden und sie habe eine möglichst sorgfältige Abwägung vorgenommen. Letztlich habe sie sich, wie andere Universitäten, dagegen entschieden, die Universität als Plattform für die betreffende Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Die Universität Bern sei sich der katastrophalen humanitären Situation in der Region Gaza sehr bewusst und verurteile Gewalt und Hass auf beiden Seiten. Die Universität Bern stehe uneingeschränkt für die Werte der Wissenschafts- und Meinungsäußerungsfreiheit ein. Sie fördere wissenschaftliche Veranstaltungen aus ihren Reihen, welche zum Verständnis von Zusammenhängen und Hintergründen beitrügen. Die Universitätsleitung werde sich auch im Rahmen ihrer kommenden Klausur mit solchen Themen eingehend auseinandersetzen, um mit der Frage, was Rolle, Aufgabe und Möglichkeiten der Universität in einer solchen Situation und in der immer komplexer werdenden Welt sein und sein können.
Rabe Info.
Nach dem Ersten Weltkrieg bricht Österreich-Ungarn zusammen und die Grenzen Europas werden neu gezogen. Einige Teile Kroatiens fallen an Italien, nicht aber die Küstenstadt Rijeka. Diese missfällt dem italienischen Poeten und Vordenker des Faschismus Gabriele D'Annunzio. Er marschiert in die Stadt ein und hält sie für 15 Monate besetzt. Von diesem Ereignis handelt der Film Fiume o Morte. Fiume, der italienische Name der Stadt Rijeka, oder Tod, auf Deutsch. Ursi Grimm hat den Film am Doku-Fest in Prizren gesehen und den Regisseur und Drehbuchautor Igor Besinovic getroffen.
Drei junge Männer posieren mit einem Messer zwischen den Zähnen, einem Gewehr auf dem Rücken und einer Granate in der Hand in einem Klassenzimmer. Sie tragen Helme, Uniformhosen und Stiefel. Ihre Oberkörper sind nackt. Schnitt. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei junge Männer in sehr ähnlicher Pose. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen über 100 Jahre. Das Rekonstruieren von Archivmaterial ist im Film Fiume o Morte ein Stilmittel.
The citizens of Rijeka are retelling the story about the occupation of their city in 1919.
Die BewohnerInnen Rijekas erzählten die Geschichte der Besetzung ihrer Stadt im Jahr 1919 auf eine Weise nach, dass sie Archivfotos und Videos an ihren jeweiligen Schauplätzen rekonstruierten. So Igor Besinovic, Regisseur und Drehbuchautor des Films. Für den Cast braucht er vor allem junge Männer, die Soldaten spielen. Diese findet er bei einem Straßencasting, das Besinovic zu einem Teil des Films macht. Insgesamt 7 verschiedene Personen spielen die Hauptrolle Gabriele D'Annunzios.
Andrò a Fiume a qualunque costo.
Er gehe um jeden Preis nach Rijeka, erklärt D'Annunzio im Film im Dialekt Fiumano.
Avanti!
D'Annunzio fährt mit einem Lastwagenkonvoi und 2.500 italienischen Freischärlern in Rijeka ein und besetzt die Stadt. Dort angekommen installiert er ein militaristisches und repressives Regime. Kritik ist verboten, Wehrdienst obligatorisch. Rijeka ist isoliert, die Wirtschaft kommt zum Erliegen, Mangel und Schmuggel greifen um sich. D'Annunzio plant den Ausverkauf der Industrie Rijekas und ignoriert internationale Verträge und Bestimmungen. D'Annunzios Verfassung für Rijeka wird Mussolini für sein faschistisches Italien inspirieren. Doch noch hat D'Annunzio den Rückhalt Italiens nicht und sein Palast in Rijeka wird an der sogenannten Blutigen Weihnacht im Jahr 1920 von einem italienischen Schlachtschiff bombardiert. Während 5 Tagen toben Kämpfe in den Straßen, die D'Annunzio und die Freischärler schließlich zum Aufgeben zwingen. alle diese Ereignisse inszeniert Besinovic an authentischen Schauplätzen. Historische Aufnahmen wechseln sich mit aktuellen Bildern ab. Die Schauspieler in den alten Uniformen wirken in den Straßen des heutigen Rijekas absurd. Beim Nachstellen der Szenen des Archivmaterials hört man auch mal Regieanweisungen aus dem Off und sieht Momente unfreiwilliger Situationskomik. Auch Teil des Films ist eine Straßenumfrage. Besinovic fragt PassantInnen, ob sie Gabriele D'Annunzio kennen. Die Antwort ist überwiegend nein. Auch Besinovic hat nichts über D'Annunzio und die Besetzung Rijekas im Schulunterricht gelernt. Ein einst bedeutungsvolles Ereignis ist heute fast vergessen.
Back then, the New York Times, for example, wrote about the event and all the biggest.
Damals habe die New York Times über das Ereignis geschrieben, wie alle großen Zeitungen. Doch heute hätten die Leute dies definitiv vergessen. Besinovics Film erschien im Februar und hat den Rotterdam, Pula und Erivan Filmpreise gewonnen. In Kroatien gilt Fiume o Morte als meistgesehener Dokumentarfilm seit der Unabhängigkeit. Die Besetzung Rijekas durch D'Annunzio könnte also seinen Weg zurück ins kollektive Gedächtnis finden. Doch Besinovic geht es nicht darum, zu gedenken.
This film is about how a story is being told. So you take some historical facts and you construct history.
Dieser Film handle davon, wie eine Geschichte erzählt wird. Man nehme einige historische Fakten und konstruiere Geschichte. Geschichte sei immer eine Konstruktion. Es komme darauf an, welche Fakten man nutze und wie man sie zeige. Mit diesem Film möchte Besinovic erklären, wie kompliziert Geschichte sei und wie kompliziert es sei, eine Geschichte zu erzählen. Die Art und Weise, wie Besinovic in seinem Film die historischen Aufnahmen in der Gegenwart zum Leben erweckt, legt genau dieses Konstruieren von Geschichte offen. Der Film regt zum Denken an. Kann auch heute sein, was damals war? Doch Konstruktion von Geschichte kann auch anders benutzt werden. Als Propaganda, zur Verklärung und Mobilisierung.
I'm afraid history as a topic is becoming more and more popular.
Besinovic fürchte, dass das Thema Geschichte bei den jungen Menschen in Kroatien immer beliebter werde. Im vergangenen Sommer fand in Zagreb ein Konzert des rechtsextremen Musikers Thompson statt, mit über 400.000 BesucherInnen. Auch Schweizer Medien berichteten. Seine Konzerte sind in der Schweiz verboten. Sprüche und Symbole, die er oder sein Publikum nutzt, sind auch in Kroatien verboten, da sie sich auf die faschistische Ustascha-Bewegung beziehen. In Thompsons Liedern geht es fast ausschließlich um kroatische Geschichte.
He's presenting history in a black and white way, with very limited data and with values that I don't share. So he's sharing values of nation, of church.
Thompson präsentiere Geschichte sehr schwarz-weiß, mit sehr begrenzten Daten, und er vertrete Werte, die Besinovic nicht teile. Es gehe bei Thompson um Nation, Kirche, Autorität und Militarisierung. Diese Werte vertrete Thompson gegenüber der kroatischen Jugend als sehr wichtige Werte.
History as a method of politization of society is the most actual thing in Croatia today.
Politisierung der Gesellschaft durch Geschichte sei heute das aktuellste Thema überhaupt. Doch Geschichte sei sehr komplex und es brauche auch sehr viel Recherche und Debatten.
And that's the way that I wanted to present my story about D'Annunzio, because I've seen a lot of black and white stories about history and I don't think.
Und genau so wolle Besinovic seine Geschichte über D'Annunzio erzählen, denn er habe schon viele schwarz-weiß Erzählungen über Geschichte gesehen und er glaube nicht, dass diese etwas Gutes bewirkten, egal von welcher Seite, ob faschistisch oder antifaschistisch. Jede Geschichte erzähle man aus seiner eigenen Wertvorstellung heraus, aber sie müsse komplex und vielschichtig sein. Und sie müsse klare Ideen und Werte vertreten, damit man verstehe, aus welcher Position heraus man sie erzähle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 19. August. Hier eine Korrektur zur Rabe-Info-Ausgabe vom 12. August. Bei der Nachrichtenmeldung zur Mietinitiative handelt es sich um die kantonale Vorlage und nicht um die Mietpreisinitiative auf nationaler Ebene. Für Feedback, Anmerkungen und Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast nachzuhören. Beigetragen zur heutigen Sendung hat Ursi Grimm. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.